wollte euch heute mal etwas über Gott erzählen. Ganz schlicht und einfach. Woher weiß ich eigentlich, dass es Gott gibt? Durch die Erfahrung, genau. Du weißt schon, wo ich drauf hinaus will, aber ich will euch mal so ein paar Haltungen erzählen, wie Menschen sich Gott nähern, beziehungsweise wie sie versuchen, Gott wegzudiskutieren. Das bekannteste Beispiel ist ja der Atheismus. Atheismus sagt, dass es keinen Gott gibt. Wenn wir jetzt Luther damit hineinnehmen, Luther hat einmal gesagt, Gott ist das, woran das Herz sich hängt. Und wenn ihr da mal ein bisschen drüber nachdenkt, dann merkt ihr, es gibt eigentlich gar keinen Atheismus, keinen wirklichen, oder? Weil der Mensch immer an irgendwas glaubt. Der Mensch ist halt rettungslos religiös, das muss man mal sagen. Denn selbst wenn ich nicht an Gott glaube, haben manche Leute Schwierigkeiten, unter eine Leiter zum Beispiel durchzugehen. Oder sie haben Angst, wenn eine schwarze Katze, ich weiß nicht, von links nach rechts oder von rechts nach links, ich kenne mich da nicht so aus, ihren Weg kreuzt. Oder vorsichtshalber klopft man dreimal auf Holz, ja, wenn man irgendwas sagt. Also all diese Dinge hängen ja uns irgendwo im Blut. Richtigen Atheismus habe ich persönlich eigentlich selbst auch in Diskussionen nie wirklich kennengelernt. Und sei es, dass die Leute an die Wissenschaft glauben. Auch da braucht man eine Menge Glauben zu, das alles zu akzeptieren, was uns Wissenschaftler da mal vorlegen. Weil in der letzten Zeit ähnelt Wissenschaft mehr Philosophie, als dass es eine wirklich wissenschaftliche Methode ist. Aber das nur mal so nebenbei. Dann gibt es den Agnostizismus. Agnostizismus heißt, dass wir nicht in der Lage sind, Gott weder zu beweisen noch seine Existenz zu leugnen. Wir haben einfach nicht die Möglichkeit, vom Wissen her, Gott zu beweisen oder ihn nicht zu beweisen. Hört sich erstmal ganz toll an, aber letztendlich befriedigt das nicht, oder? Befriedigt dich, dass du sagen kannst, ich kann nicht genau sagen, ob es einen Gott gibt oder nicht, keine Ahnung. Ja, außerhalb meiner Sphäre, ob es da oben irgendwo irgendwie in den unendlichen Weiten des Universums einen Gott gibt oder nicht, spielt für mich faktisch gesehen keine Rolle, weil ich kann ihn weder beweisen, noch kann ich sagen, dass er nicht existiert. Und dann gibt es die sogenannten Gottesbeweise. Also man kann nicht unbedingt intellektuell Gott beweisen. Habt ihr das schon mal versucht? Irgendjemand von euch mal so mit so einem richtigen Biologen oder anderen wissenschaftlich geprägten Mensch über Gott zu diskutieren? Habt ihr das schon mal probiert? Also wenn ihr vorher keine grauen Haare hattet, dann kriegt ihr sie da bestimmt. Es ist echt schwierig. Bis hin, dass man manchmal nicht weiß, was ich noch sagen soll. Da gibt es erstmal so bestimmte Ableitungen. Man kann Gott direkt selbst nicht beweisen. Also man kann jetzt nicht ein Reagenzglas nehmen, ein paar Sachen reinmischen und sagen, peng, wenn es grün wird, dann ist es Gott und wenn es blau wird, dann gibt es Gott eben nicht. Das funktioniert leider nicht. Aber man kann so bestimmte Abläufe oder Schlussfolgerungen ziehen. Zum Beispiel finde ich es sehr interessant, weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, die Bibel versucht nirgendwo Gott zu beweisen. Oder? Nirgendwo. Nirgendwo findest du in der Bibel den Versuch, Gott irgendwie beweisen zu wollen. Gibt es nicht. Warum? Weil die Bibel ganz einfach davon ausgeht, dass es Gott gibt. Punkt. Das ist Grundvoraussetzung, wenn du die Bibel liest. Ja? Und jetzt könnte man natürlich sagen, weil die Bibel so argumentiert, gibt es Gott. Ganz einfach, oder? Ein Schlussfolgerungsbeweis. Bisschen kompliziert, aber von dem, was wir nicht beweisen müssen, brauchen wir auch nicht davon ausgehen, dass es nicht existiert. Oder der Thomas von Aquin hat so ein paar Sachen gehabt. Das erinnert so ein bisschen an die Griechischen, an die Griechen, Griechen, Entschuldigung, Griechen, die ja mit ihrer Ursache-Wirkungs-Denkweise unsere ganze wissenschaftliche Denkweise geprägt haben. Also der ging davon aus, es muss einen Antrieb für alles geben. Alles bewegt sich, alles dreht sich, aber irgendwo muss es ja etwas geben, was das Ganze in Schwung hält. Jetzt kann man natürlich wissenschaftlich so ein bisschen gucken. Es gibt zum Beispiel bestimmte Naturkräfte, die die Wissenschaft nicht erklären kann. Sie sind einfach da. Ja? Natürlich gibt es Theorien, Milliarden Theorien gibt es immer, die das versuchen irgendwo zu erklären, aber letztendlich genau wissen tut das die Wissenschaft nicht, weil es kein Messinstrument gibt, das in diese Dimension vordringt. Also muss man irgendwie davon ausgehen, dass es bestimmte Dinge einfach gibt. Das ist so der Denkansatz von dem Thomas von Aquin, der sagt, es gibt also einen Antrieb, also etwas, was das Ganze zusammenhält. Oder die Ursache-Wirkung. Es muss also eine erste Ursache gegeben haben, die alles in Gang setzt. Die Wissenschaft sagt, das war der Urknall, aber wen hat der Urknall in Gang gesetzt? So könnte man jetzt weiter argumentieren. Ihr merkt, das ist eine unglaublich zähe Kiste, ne? Wenn man versucht, Gott zu beweisen, so mit menschlichen Sachen. Oder die Notwendigkeit, alles ist vergänglich. Irgendwo ist es ja auch so. Aber dann muss es doch etwas geben, was diese ganzen Vergänglichkeitsprozess eingeleitet hat. Es muss also etwas Unvergängliches geben und das ist eben Gott, der den Anfang gemacht hat. Dann der Maßstab. Es muss einen allgemeingültigen Maßstab geben. Oder nenn es Grundgesetz, Urgesetz oder wie auch immer. Also etwas, was einen Maßstab gegeben hat für alles. Also muss es einen absoluten Maßstab geben. Dann habe ich in der Schule gelernt, dass wenn etwas sich selbst überlassen bleibt, neigt es zur Unordnung. Kennt ihr das? Ihr Familienväter und Mütter? Kennt ihr bei euren Kindern, gell? Ohne Einfluss neigen die Kinderzimmer zur Unordnung, oder? Das ist ein naturwissenschaftliches Prinzip, würde ich mal sagen. Nicht nur bei den Kindern oder Jugendlichen, sondern das gibt es auch in der Natur. Alles, was sich selbst überlassen wird, wird irgendwann einmal aus dem Gleichgewicht kommen und unordentlich werden. Und weil das aber nicht so ist, weil es auch geordnete Verhältnisse gibt in unserer Umwelt, muss es jemand geben, der diese Energie hineinbringt, damit die Ordnung bestehen bleibt. Also Gott, ja, dieses Ziel muss da sein. Dann gibt es den A priori-Beweis, das bedeutet, dass ein Mensch, so wie er gemacht ist, rettungslos religiös ist, oder? Du kannst gucken, wohin du willst. Es gibt keinen einzigen Menschen auf der Welt, der nicht an irgendwas glaubt. Irgendwelche weit, weit entfernten Buschleute oder Leute, die irgendwo nie irgendeine Zivilisation gesehen haben, die also erschrecken, wenn sie weiße Menschen sehen oder solche Sachen, glauben. Die haben eine gewisse Religion. Der Mensch ist eigentlich hoffnungslos religiös. Und man sieht es ja auch daran, es gibt unglaublich viele Religionen auf der Welt. Also der Mensch versucht immer irgendwie etwas in sich zu füllen, was ihm fehlt, nämlich Gott. Und das tut er im Sinne von Religion. Und noch etwas, es gibt dann noch den moralischen Beweis oder den ästhetischen Beweis. Wisst ihr eigentlich, dass wir moralische Menschen sind? Letztendlich weiß jeder Mensch, was gut und was böse ist, oder? Es liegt an der Frucht, die wir gegessen haben, würde ich jetzt mal biblisch sagen. Aber das steckt in uns drin. Wir haben einen Rest Gewissen in uns, jeder Mensch. Ja? Das muss mit viel Power unterdrückt werden bei manchen Menschen, damit sie zu bösen Handlungen fähig sind. Zum Beispiel gibt es eine Studie, das haben die Amerikaner aufgestellt, dass die Soldaten eine gewisse Tötungshemmung haben. Dass sie also nicht einfach so andere Menschen töten können. Und deswegen geht ihre ganze Ausbildung, diese militärische Ausbildung dahin, diese Tötungshemmung auszuschalten. Also die Soldaten, nicht nur die Amerikaner, keine Sorge, alle Soldaten werden dazu erzogen, diese Tötungshemmung, die sie haben, abzulegen. Also zu verrohen, muss ich mal ganz krass sagen. Ja, weil das in uns Menschen drinne liegt. Ich weiß nicht, als ob ihr bei der Bundeswehr, Militär oder sonst was mal wart, da merkt man das schon, dass man in diese Richtung geprägt wird. Ich war auch bei der Bundeswehr, ich hatte da große Probleme, als es denn darum ging mit der Schießausbildung und dann musste ich Wache schieben und der Befehl lautet, wenn da einer über den Zaun krabbelt, ja, dann musst du den warnen, Schuss in die Luft, der läuft immer noch weiter, dann musst du versuchen, ihn irgendwie in die Beine zu schießen. Aber versuch das mal mit der Pistole. Also meine Schießkünste waren so gut, ich hätte besser werfen können als schießen. Und dann zielt man halt auf das dickste Teil, was der da hat, also den Leib, und damit erschießt man den. Und da kriegte ich Probleme. Das war das erste Mal, wo ich dann so innerlich gedacht habe, ich glaube, ich würde den laufen lassen. Ich könnte das nicht. Ich könnte nicht auf einen Menschen schießen. Und das ist diese Tötungshemmung, die ein Mensch normalerweise hat, die ihm sehr, sehr stark auch innerlich liegt. Wir haben also eine gewisse Moral in uns. Und dann gibt es da noch etwas ganz, ja, möchte ich sagen, Romantisches. Wir haben ein Empfinden für Schönheit, oder? Stellt euch einen Sonnenuntergang vor. Hat das irgendeine evolutionistische Bedeutung, dass wir das schön finden? Ja gut, wir sind motiviert weiterzuleben, okay, wenn man das so will. Aber unser Schönheitsempfinden ist etwas, denke ich, was auch ein Stück unserer Göttlichkeit, das Gott uns erschaffen hat, widerspiegelt. Wir können etwas schön empfinden oder einen anderen Menschen, in den wir uns verlieben, ihn als schön empfinden. Warum empfinden wir ausgerechnet diesen Partner als schön? Alle anderen denken vielleicht, na ja, guter Durchschnitt oder so, ja, aber wir sind hin und futsch und können uns gar nicht mehr einkriegen. Schönheit ist etwas, was wir empfinden, auch von ganz anderen Dingen. Und so hat man ein paar Argumente an der Hand, wo man sagen kann, in Anführungszeichen, das ist ein gewisser Gottesbeweis. Aber ihr merkt, wie schwankend das ist, oder? Wie wenig man Menschen, die daran zweifeln, ob es Gott gibt, mit solchen Argumenten überzeugen kann. Für mich sind das Brücken oder Versuche des Menschen, ein Wesen zu erklären, was außerhalb von dem ist, was man erklären kann. Das schaffen wir irgendwo so nicht. Also eine wirkliche Beweislage ist das nicht. Und so sind deswegen auch Religionen oder bestimmte Strömungen entstanden, die versucht haben, sich zu überlegen, was würde das denn bedeuten, ein Leben zu führen hier auf der Erde als Menschheit, wenn es Gott nicht gäbe. Und so gibt es manche Strömungen. Der eine ist zum Beispiel der Materialismus. Also das bedeutet nicht nur, dass du ein Haus hast, ein Auto, eine Frau und ihr kennt diese Aufzählung, ja, ein Boot und sonstige Dinge, die für manche Menschen unglaublich wichtig sind. Nein, es bedeutet, dass alles das, was du sehen, riechen und anfassen kannst, existiert und mehr nicht. Punkt. Ja? Materialismus. Nur das Materielle, das Anfassbare, das irgendwo Erfassbare ist Existenz. Und das hat eigentlich unsere Gesellschaft, wenn ihr euch hin und her umschaut, sehr, sehr stark geprägt. Wir sind eine materialistische Gesellschaft geworden. Unsere Wissenschaft geht in die Richtung, unsere Denkweise hat diese Philosophie übernommen. Vieles von dem, was wir sehen und hören, ist in dem Materialismus. Und auch dieser letztendlich seltsame Satz, ich glaube nur das, was ich sehe, kommt aus dieser Philosophie heraus und versucht eben ein Leben ohne das Übernatürliche zu sehen. Daraus herausgewachsen ist der Humanismus. Humanismus bezieht sich auf den Menschen, ja? Der Humanismus hat einige großartige Leistungen vollbracht, wo ich immer denke, das ist so ein bisschen kopiert und geklaut vom Christentum, so die Nächstenliebe und das alles. Aber dass eben der Mensch im Mittelpunkt steht, der Mensch ist dasjenige, welches. Ja, es gibt keinen Gott über ihm, es gibt nur den Menschen. Und der Mensch ist Mittelpunkt des ganzen Universums. Auch das hat unsere Gesellschaft sehr, sehr stark geprägt. Wir sind eigentlich eine sehr materialistische, humanistische Gesellschaftsform geworden. Ja? Wenig Christentum, mehr diese Richtung. Und das ist eigentlich auch das, was wir erleben. In Amerika ist das anders. Amerika hat diese Form nicht so stark, weil es dort eine sehr starke christliche Bewegung gibt. Ja? Die Baptisten und anderes sind dort sehr, 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 sehr stark. Und darum ist der Materialismus und Humanismus dort, also Materialismus schon, aber der Humanismus ist dort nicht so stark. Darum sind die Amis auch überhaupt nicht irgendwie komisch, dass sie sagen, Todesstrafe, überhaupt kein Problem. Wir kriegen da die Krätze, wenn wir daran denken. In Amerika ist das ganz normal. Ja. Die machen sich da nicht so viel Gedanken drum, obwohl das auch immer mehr hineinkommt. Dann der Modernismus bedeutet einfach ganz schlicht, es gibt nur das oder es ist nur das wichtig, was uns in die Zukunft bringt. Also alles, was Neues. Das kennen wir aus der Werbung, ne? Wenn was drunter steht, neu, reizt uns das, oder? Das Shampoo ist 2000 Jahre alt, keine Ahnung, da hat sich nichts geändert, aber in der Werbung wird das kleine Wörtchen neu drunter geschrieben, neue Rezeptur oder keine Ahnung, was die dann schreiben und schon ist es wieder was Tolles. Das ist so der Modernismus, alles was neu, alles was in die Zukunft geht, das ist etwas Interessantes und Richtiges und Gutes. Da passt das nicht rein. Realismus ist ähnlich wie der Materialismus. Nur das, was mein Verstand begreifen kann, ist real. Alles das gehört dazu. Marxismus, kennt ihr, ist eigentlich etwas, was zusammengebrochen ist, seit die UdSSR nicht mehr existiert. Eigentlich ein sehr schöner, verführerischer Gedanke, der dahinter steckt, dass es eben kein Kapital, kein Geld in dem Sinn gibt, das Einzelne haben, sondern dass alles allen gehört. Ein wunderschöner Gedanke, nur wir Menschen sind nicht in der Lage, das irgendwie umzusetzen. Das haben wir ja in der Praxis dann auch gesehen, dass es zu einer furchtbaren Diktatur geführt hat. Also der Marxismus, Existenzialismus, das ist das. Vielleicht habt ihr mal so alte 70er-Jahre-Filme gesehen. Kennt ihr die? Du hast das Gefühl, es gibt überhaupt keinen Sinn. Ja? Dieser Film hinterlässt in dir, ja, wie soll ich sagen, so eine große Leere. So eine fast Angst. Weil der Existenzialismus sagt, du musst dir selber deinen Sinn im Leben suchen. Ja? Es gibt keinen Sinn. Es gibt überhaupt gar keinen Sinn. Alles ist im Grunde sinnlos, weil du lebst, wirst geboren, dann schaufelst du dir Wissen rein, dann baust du dir irgendwie eine Existenz auf, hast Familie, alles andere. Ja, dann wirst du alt, schwach, gebrechlich, stirbst. Und es hat überhaupt gar keinen Sinn. Ja? Deine Existenz, dein Leben, alles das verschwindet dann einfach wieder. Ja? Wie so ein kleines Flämmchen, blickt auf, blub, wieder weg. Wusch, weg. Und wenn dein Leben irgendeinen Sinn haben soll, musst du dir den gefälligst selber suchen. Ihr kennt dieses, der Fischer und wie heißt es, der dann rausgefahren ist und seinen großen Fisch da, seinen Riesentraum, er wollte einen großen Fisch fangen, fährt raus, hat den Fisch dann gefangen und packt ihn dann an die Seite, weil der so groß war, dass er ihn nicht ins Boot kriegte, musste ihn an die Seite vom Boot festbinden, fährt wieder zurück und als er im Hafen ist, haben die anderen Fische seinen Fisch gefressen. Bumm, sein Riesentraum, ja. Und was bleibt übrig in deinem Herzen, wenn du so etwas siehst? Nichts. Leere. Völlig sinnlos. Der hat sich da abgerackert, diesen riesen Fisch zu fangen. Der hat sich da wirklich in Gefahr gebracht und alles. Und am Ende, als er in seinen Hafen kommt, hat er noch ein paar Knochen übrig. Super. Ja? Das ist das, dass das Leben eben eigentlich sinnlos ist. Und der Spiritismus, der eben glaubt, dass der Teufel derjenige, welche ist, der die meiste Macht hat, der Macht über uns oder über den Menschen hat, kommt noch dazu. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Da gibt es aber auch nicht nur Versuche, Gott auszuklammern aus dem Leben, sondern es gibt auch Versuche, Gott hineinzunehmen, auch in der Philosophie. Zum Beispiel den Polytheismus, es gibt viele Götter. Es gibt viele Religionen, die das glauben. Ja? Bis hin, dass du selber Gott werden kannst, wenn bei dir die Erleuchtung durchdringt. Ja? Durch viel Meditation, viel Übung und Lebenserfahrung oder was auch immer für Übungen du machen kannst, wirst du irgendwann selbst zu einem Gott. Ja? Hinduismus, Buddhismus gehen so in diese Richtung, wo man dann merkt, ja, es gibt viele Götter und es kommen täglich neue hinzu. Ganz tolle Erfindung, ja. Oder Deismus. Es gibt zwar Gott, aber man kann ihn nicht definieren. Alles ist Gott, ja, und nichts ist Gott. Überall ist Gott mit drinne. Das ist der Pantheismus. Gott ist alles, alles ist Gott. Und so, du gehst also durch den Wald und siehst einen Baum, der Baum ist Gott und der Boden ist Gott und der Himmel ist Gott und du bist Gott und ja, dein Begleiter ist Gott, also Gott ist überall. Und auch der Monotheismus, das ist etwas, was uns vielleicht ein bisschen näher liegt, es gibt nur einen Gott. Auch das ist ja ganz viel, so zum Beispiel der islamische Glauben geht in die Richtung, es gibt nur einen Gott. Das ist auch der Grund, warum der Islam Jesus als Gottes Sohn ablehnt, weil es kann nur einen Gott geben. Das ist vielleicht mal interessant zu wissen, ja. Darum wird der Islam nie Jesus als Gott oder als Gottes Sohn akzeptieren. Kann er nicht. Widerspricht dem Ganzen. Diese ganzen Versuche setzen oft ein bestimmtes Regelwerk voraus. Du musst also, um in diesen ganzen Philosophien Gott näher zu kommen, bestimmte Regeln einhalten. Ja, du musst also bestimmte Gesetze und Forderungen Gottes erfüllen, weil Gott ist nicht automatisch auf deiner Seite. Ganz besonders sehen wir das ja im Islam, der ganz strenge Regeln hat, also 5-mal am Tag beten, gen Mekka einmal eine Pilgerreise dorthin machen und da gibt es 1000 Regeln, die der Mensch eben halten muss, damit Gott ihm wohlgefällig ist. Und all diese Dinge liegen uns Menschen komischerweise näher, als dass wir einen gnädigen Gott haben, der uns alles einfach schenkt. Komischerweise. Wir wollen uns alles verdienen. Wir wollen immer, dass Gott stolz auf uns sein kann. Vielleicht haben wir da so ein bisschen das Gefühl, dass es wie bei unserem Vater. Bei unserem Vater mussten wir vielleicht, ich weiß ja nicht, als Söhne oder Töchter, auch bestimmte Leistungen bringen, damit er dann sagen kann, super, ich bin stolz auf dich, mein Sohn oder meine Tochter. Und denken dann, Gott wäre genauso, Gott würde auch so über uns denken. Aber da ist der große Unterschied. Denn Gott weiß ganz genau, und das habe ich ja schon öfters euch gesagt, dass das alles, was wir schaffen oder tun können, nicht da hineinreicht an das, was Gott eigentlich jetzt sage ich mal, erwarten müsste von uns. Das reicht nicht, was wir tun. Es gibt da so ein Beispiel, wenn du dich anstrengst, dann kriegst du 4.000 Punkte. Wenn du dein ganzes Geld den Armen gibst, kriegst du 8.000 Punkte. Wenn du dein ganzes Leben lang nur Gutes tust, dann bekommst du 10.000 Punkte. Aber um den Himmel zu kommen, brauchst du 1.000.000 Punkte. Herzlichen Glückwunsch, oder? So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Wir schaffen es nicht. Es ist unmöglich. Aber das Gute daran ist, dass wir Christen jedenfalls, wissen, dass Gott uns das Himmelreich einfach schenkt. Gott ist eben der, der uns selbst berührt und anspricht. Es geht nicht darum, Leistungen oder irgendetwas zu erfüllen, sondern es geht darum, eine Beziehung zu Gott zu bekommen. Das ist der Unterschied im Christentum. Es gibt Religionen. Du musst bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen. Beim Christentum geht es nicht darum. Beim Christentum geht es um die Beziehung. Ich habe eine Beziehung zu meinem lebendigen Gott. Darum geht es. Ja? Und das ist der große Unterschied zwischen dem Christentum, ich sage es jetzt mal zu dem richtigen Christentum, und der Religion. Natürlich gibt es auch im christlichen Kreise Dinge, die in diese Richtung Religion gehen wollen, wo es eben nur um Verhaltensweisen und ähnliche Dinge geht. Aber das ist nicht damit gemeint. Das ist nicht der Gott der Bibel, der da abgebildet wird, sondern das ist etwas Religiöses. Gut, jetzt habe ich euch so viel erzählt von Dingen, wie man menschlich gesehen Gott entweder versucht, näher zu kommen oder ihn möglichst aus dem Leben zu vertreiben. Aber wer ist Gott jetzt eigentlich? Und das zu wissen, wo können wir das herkriegen? Das Wissen, wer Gott ist. Was meint ihr? Erfahrung, haben wir heute schon gehört, ja? Wir sammeln Erfahrung, genau. Und was noch? Genau. Hier, den alten Schwarten, ja? Damit können wir wissen, wer Gott ist. Gott hat sich nämlich uns offenbart. Er hat sich selbst dargestellt, hat sich selbst gezeigt, wer er eigentlich ist. Und da gibt es ganz viele Beispiele. Im Alten Testament zum Beispiel stellt Gott sich als El oder Elohim vor. Das bedeutet einfach Gott. Ja? Gott ist El. El Adonai kennt ihr vielleicht, ja? Und solche hebräischen Begriffe. Das bedeutet, Gott ist Gott. Er ist der Allmächtige, der Allsehende, der Lebendige und der Höchste. Das ist, wie Gott sich vorstellt. Gott sagt, ich bin Gott. Ja? Und jetzt überlegt mal, lasst es euch mal so ein kleines bisschen über die Zunge laufen. Was bedeutet allmächtig eigentlich? Gibt nichts, was er nicht kann, oder? Mal jetzt ganz blöd gesagt. Ja? Und es gibt auch niemanden, der ihn an irgendwas hindern könnte, oder? Kennt ihr jemanden, der das mal versucht hat? Gott an was zu hindern oder Gott für irgendwas, zu irgendwas zu zwingen? Hiob, ne? Hiob hat das mal versucht. Und hat Gott sich beeinflussen lassen oder beeindrucken lassen, sagen wir es mal so? Nö, ne? Gar nicht. Im Gegenteil. Er ist also der Allmächtige. Es gibt kein Wesen, das höher ist als Gott. Keins. Im ganzen Universum nicht. Weder die ganze Menschheit noch sonst irgendjemand. Das ist Gott. Er ist allmächtig. Er kann alles. Er kann wirklich alles. Und wenn irgendjemand Probleme hat, dies oder jene Wunder zu begreifen, dann kann ich nur sagen, Gott ist allmächtig. Wenn der die Erde rückwärts laufen lassen kann, dann kann er sie eben rückwärts laufen. Ich kann das nicht begreifen. Mein Verstand rastet völlig aus, weil ich halt so mir vorstelle, was passieren würde, wenn die Erde plötzlich anhält und dann entgegengesetzt ihrer Bahn läuft. Ich weiß nicht genau, ich glaube 10.000 Kilometer pro Stunde fliegt die Erde durchs All, wenn ich richtig informiert bin. Und jetzt überlegt mal bremsen mit 10.000 Kilometern pro Stunde und dann beschleunigen in die andere Richtung. Was passiert da mit uns? Dann sind wir mehr als platt, glaube ich. Aha. Aha. Ja. Wie viel? Pro Sekunde. Pro Minute. Das ist eine Menge, ja? Ah, Umdrehung. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Also 100.000. Mhm. Ja. Also 800 Millionen Kilometer im Jahr. Aha. Aha. Ja. Aha. Ja. Mhm. Aha. Ja. 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 Könnt ihr euch solche Zahlen vorstellen? Nee, nicht? Mhm. Ja. Aha. Ja. Mhm. 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 Ja. Ja, Amen. Mhm. Danke, ja. Also könnt ihr euch solche Geschwindigkeiten vorstellen? Ich nicht. Und das ist etwas, was Gott mal eben so außer Kraft setzen kann, wenn er will. Also für mich unbegreiflich, wirklich. Aber er ist allmächtig. Er kann. Er kann. Allsehend, er sieht alles. Er ist der Lebendige, der Höchste. Also lasst euch solche Worte mal, alles das mit dem All, ja, lasst euch das mal so ein bisschen heute Nachmittag auf der Zunge zergehen. Das ist euer Gott. So hat er sich vorgestellt. Er kann alles. Er kann alles. Ich weiß, dass wir ihn oft klein machen, weil unser Begreifen so klein ist. Aber er ist es nicht. Er ist größer als alles. Und dann stellt er sich als Jahwe vor, nicht Jehova. Das ist ein Übersetzungsfehler beziehungsweise ein Lesefehler. Es heißt Jahwe. Jahwe, das ist die ganz bekannte Stelle, die jeder ja vielleicht kennt, wo er zu Mose sagt, ich bin der ich bin. Und da stellt er sich als Jahwe vor. Jahwe, das bedeutet, der, welcher ist, wird und sein wird. Der da war, der alte und immer noch derselbe Gott. Also, er war früher so, er ist heute so. Erinnert ihr euch noch, wie ihr wart als Kinder? Ja? Und wie seid ihr jetzt? Ich hoffe, etwas reifer, oder? Der Mensch ändert sich. Er verändert sich. Gott nicht. Wenn Gott einmal zu dir Ja gesagt hat, dann revidiert er diese Meinung nicht mehr. Er tut es nicht. Er tut es nicht. Er bleibt da. Er ist treu. Er bleibt immer bei dem, was er sagt. Sein Versprechen gilt. Immer, immer, überall. Du kannst drehen und wenden, wie du willst. Sein Versprechen steht für dich. Es steht für dich. Und wenn er gesagt hat, ich will dich begleiten bis zu deinem Tod, bis deine Haare mehr als grau werden, dann meint er das auch so. Er steht dazu. Er ändert seine Meinung nicht. Und das finde ich so toll an Gott, dass wir nicht so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine Unsicherheit haben. Dass wir sagen, ja, heute ist er mal so und morgen ist er mal so. Vielleicht kennst du, war dein Papa so, dass er so ein bisschen, ja, so gefühlvoll, je nach Stimmung immer anders war und man immer gucken musste, na, was für eine Laune hat er heute, dass ich da mit ihm zusammenkommen kann. Nee, Gott ist immer gleich. Er ist immer gleich. Und ich finde das so toll, dass wir uns darauf verlassen können. Er ist immer derselbe. Ob das jetzt ganz dunkel und nachts ist oder am Tag, ob du jetzt ausgeschlafen bist oder nicht, ob du gut drauf bist oder schlecht drauf bist, Gott selbst bleibt immer derselbe. Er ist für dich immer derselbe. Und das finde ich so gut. Und er stellt sich als Vater vor. Mit dem Begriff haben manche Menschen Probleme, gerade in unserer Zeit. Also meine Generation, sage ich jetzt mal eher, wir hatten keine Väter. Und wenn, waren unsere Väter, ja, wie soll ich sagen, kriegsgeschädigt, ja, muss ich sagen. Da war viel Verletzung und sehr viel, ja, Trauer. Sie waren sehr viel damit beschäftigt, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Das heißt, sie waren nie da oder unausstehlich. Nicht bei allen, ich will das nicht pauschalisieren, aber bei vielen in unserer Generation. Deswegen haben wir ein Problem mit dem Wort Vater. Die jüngere Generation, merke ich so ein bisschen, hat andere Väter und das finde ich gut. Ja? Väter, die mit ihren Kindern spazieren gehen zum Beispiel, kenne ich von vielen aus meiner Generation nicht. Oder die mit ihren Kindern spielen oder solche Sachen machen. Ja? Finde ich klasse. Eine super, super Sache, dass Väter ihre Rolle einnehmen. Aber es kann auch ganz anders sein. Deswegen gibt es mit dem Wort Vater Probleme. Also ich hatte zumindest große Probleme damit. Und deswegen war Jesus für mich immer der Freund. Damit konnte ich was anfangen. Das war für mich greifbar oder verstehbar. Aber trotzdem ist er unser Vater. Und Vater bedeutet erstens, er hat uns gemacht. Wir sind also sein Erzeugnis, ja. Das machen Väter, glaube ich, oder? Soweit ich mich da noch so an den Biologieunterricht erinnere. Ja, gehört zwar auch eine Frau dazu, klar, aber Väter sind eigentlich Erzeuger. Sie schaffen Leben. Und das hat Gott mit uns gemacht. Er hat uns wiedergeboren, heißt es, zu einer lebendigen Hoffnung. Wir sind seine Kinder geworden. Und der Vater kümmert sich um die Kinder, stimmt's? Er versorgt sie. Er sorgt dafür, dass genug Essen, Trinken und keine Ahnung, was da ist. All das macht ein Vater. Und, was macht ein Vater noch? Er erzieht. Ja? Mein Vater war da ein bisschen übertrieben. Da gab es dann öfter mal mehr als Haue oder mehr als ein Klaps. Das war, denke ich mal, nicht in Ordnung. Aber Erziehung gehört dazu, dass ein Vater einen verändert, einen hineinbringt, wie man eben als Christ zu leben hat. Auch das gehört ja dazu. Er ist aber nie ungerecht. Er ist nie, ja, wie soll ich sagen, überschäumend. Wenn Gott uns erzieht, dann tut er das aus Liebe und nicht, weil er uns einfach mal aus Lust und Laune heraus oder aus einer schlechten Laune heraus irgendwie züchtigen will und seine Aggression an uns ablassen will oder sowas. Das tut Gott nie. Gott ist ein guter Vater. Eigentlich das Beispiel dafür, wie der Vater wirklich ist. Und so ist er auch unser Vater, so stellt er sich vor. Ganz besonders im Neuen Testament sagt Jesus ständig, Baba, ja, also Papi übersetzt. Er ist unser Papi geworden, eine nahbare Person, zu der wir immer kommen können. Und dann gibt es noch das andere, wie er sich vorstellt, und das ist etwas ein bisschen philosophisch, das ist die Dreieinigkeit. Kennt ihr, ne? Habt ihr schon in der Sonntagsschule gehabt, oder? Würde jetzt der alte Ulonska sagen. Brauche ich nicht weiter erwähnen, ne? Gott ist der Vater, Gott ist der Sohn und Gott ist der Heilige Geist. Dreieinigkeit. Das ist schwer zu erklären, dass eine Person drei Auswirkungen hat. Aber das Einfachste ist, stellt euch Wasser vor. Wasser gibt es auch in drei Aggregatzuständen, oder? Es gibt das flüssige Wasser, es gibt das Wasser, was kocht, also der Dampf. Und was gibt es noch? Eis, genau, als Eis. Ja? Obwohl ich Gott jetzt nicht als Eis bezeichnen würde, aber so könnt ihr euch das vielleicht ein bisschen vorstellen. Oder andere Ausleger sagen, je nach Aufgabe, die Gott gerade wahrnimmt. Einmal Gott, der Schöpfer, der die Menschen schafft, Charaktere in den Menschen hineinlegt, Dinge vorbestimmt. Jesus, der Erlöser, der auf die Erde gekommen ist und den Menschen erlöst hat. Und jetzt, als Jesus wieder in den Himmel gefahren ist, Gott als der Heilige Geist, der jeden Menschen berührt und ihn weiterführt und leitet. Ja, so kann man es vielleicht auch verstehen, wie die Dreieinigkeit gemeint ist. So ein bisschen, dass sie sich die Aufgaben geteilt haben, diese Dinge mehr. Da möchte ich jetzt aber gar nicht weiter auf eingehen. Dann stellt sich Gott vor, in Johannes 4, 24 zum Beispiel, Gott ist Geist. Er ist immer und überall gegenwärtig. Also ich würde das mal so auslegen wollen, du kannst Gott nicht entfliehen. Überall, wo du hingehst, ist Gott schon da. Es gibt keinen Ort auf der ganzen Erde, wo Gott nicht ist. Ja? Das ist einerseits unglaublich tröstend, oder? Du kannst Gott nicht von der Schippe springen. Er bleibt immer bei dir. Und wenn er gesagt hat, ich halte dich an deiner Hand, dann geht er mit dir überall hin. Überall. Früher haben mal Christen gesagt, ja, wenn du auf den Tanzboden gehst, dann ist Gott nicht mehr da. Tanzboden kennt ihr, ne? Diskos. Oder manche waren sogar noch extremer und haben gesagt, was machst du, wenn du im Kino bist und die Errückung kommt? Dann bist du nicht dabei. Ich verstehe zwar nicht, warum, ob Gott vielleicht irgendwie ein Problem mit der Dunkelheit hat, so in einem Kinosaal oder so, aber das waren so etwas merkwürdige Auswüchse. Das stimmt nicht, Gott geht ja auch mit dir ins Kino, wenn es sein muss. Dann in 1. Johannes 4, Vers 16, Gott ist Liebe. Für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil Liebe ist eigentlich das, was uns fehlt. Oder? Es gibt nie genug davon. Und Gott ist es. Wenn du merkst, du hast keine Liebe für die Menschen oder für die Arbeit oder für das, was du gerade tust, dann bitte ihn und er gibt dir mehr als genug, weil Liebe ist etwas, was von ihm kommt. Er ist die Liebe. Und Gottes Licht, 1. Johannes 1, Vers 15. All das sind Wesenszüge Gottes. Das ist so wie Charakterzüge. Gott kann nicht anders. Er ist halt immer und überall. Er sieht alles und er ist immer bei jedem gegenwärtig. Und er ist die Liebe. Alles das, was Gott tun wird, ist immer von der Liebe motiviert. Er kann nicht anders. Er kann nur lieb sein. Ja? Das ist eine Charaktereigenschaft von ihm. Wie wir ja auch manche Charaktereigenschaften haben. Und Gottes Licht, es deckt auf. Es zeigt deine eigene und die Zukunft, in der du lebst. Also Gott wird alles das sichtbar machen, wenn du in sein Licht trittst. Und das ist gut und schön. Und zum Schluss möchte ich euch ganz, ganz viele Eigenschaften Gottes zeigen. Eigenschaften, wie Gott eben ist. Er ist ewig, von Anfang, ohne Anfang und ohne Ende. Wie schon gesagt, er ist allmächtig. Er ist allgegenwärtig. Gott ist allwissend. Gott ist absolut weise. Also wenn du mal in der Schule oder sonst wo Probleme hast, was nicht zu wissen, frag ihn. Jemand Besseren kannst du nicht fragen. Er weiß alles. Ja? Er weiß einfach alles. Er ist absolut weise. Gott hängt von nichts und niemanden ab. Er ist absolut autonom. Ja? Er wird sich niemals irgendwie beeinflussen lassen. Allerdings, wenn er will, dass du dich ein bisschen in etwas hineinbringst und ein bisschen mehr Ehrgeiz zeigst, dann wird er schon darauf warten, dass du anfängst, mit ihm zu verhandeln wie ein Kesselflicker. Ja? Also, auch das hat er ja mit Abraham gemacht. Ich glaube nicht, dass Abraham ihn beeinflusst hat. Er wollte ja beeinflusst werden, sonst wäre das nicht passiert. Aber wenn er nicht will, dann hängt er von niemandem ab. Gott ist barmherzig und gnädig. Er ist immer gütig und freundlich. Also Menschen, die höflich und freundlich sind, haben da schon mal eine gewisse Eigenschaft Gottes an sich genommen. Gott würde dich nie anschreien oder nie unflätig oder schlecht mit dir umgehen. Er ist immer höflich, er ist immer freundlich, er ist immer ja, ein Gentleman. Ist ja auch das Problem, wenn du nicht willst, dann lässt er dich. Er würde dich niemals irgendwo zu irgendwas zwingen, weil er höflich und gütig ist. Er ist geduldig und langmütig. Das ist so eine Eigenschaft, da muss ich immer sagen, die hätte ich auch gerne. Ich stehe immer noch nach dem Motto, Herr, gib mir Geduld, aber sofort. Ja? Also, geduldig sein, das ist schwierig. Und manchmal, muss ich euch ehrlich sagen, geht mir Gottes Geduld auch etwas gegen den Strich oder auf die Nerven. Der hat manchmal eine Zeit, oder? Da betet man und betet man und betet man und betet man. Und irgendwann passiert es dann doch, aber das zieht sich manchmal so dahin. Ich begreife das nicht immer, weil ich ungeduldig bin, aber Gott weiß genau, dass Geduldigkeit sehr, sehr wichtig ist. Er ist wahrhaftig und treu. Also wenn Gott etwas sagt, dann steht er dazu. Er hat keine hohlen Sprüche oder verspricht dir irgendwas und hält es dann nicht. Was er sagt, das tut er auch. Und er bleibt immer da und immer bei dir. Er ist absolut gerecht, obwohl wir das manchmal nicht so empfinden. Aber Gottes Gerechtigkeit ist manchmal eine andere als unsere. Ihm geht es nicht darum, Leute so, ja, wie soll ich sagen, mit Feuer zu vernichten, die dagegen ihn gehen oder so, das ist ein anderer Gott. Das macht Gott, also unser Gott, nicht. Gott ist absolut gerecht. Und er wird jedem Menschen nach seinen Taten richten. Das wird er tun. Aber bis dahin ist er geduldig und gütig. Das ist seine Gerechtigkeit. Und er ist absolut rein und heilig. Das ist unser Gott. Wenn wir noch Zeit hätten, das wir eigentlich jetzt nicht mehr haben, müssten wir eigentlich anfangen, jetzt Gott zu loben und zu preisen, oder? Für all diese Dinge, wie Gott ist. Das ist unser Gott. Ja? Und ich hoffe, ihr begreift ein Stück weit, dass wenn man das wirklich verinnerlicht, ich meine, soweit man das jetzt kann, dass man dann an einen Punkt kommt, wo man sagt, wenn Gott mich schickt, und sagt, geh da und dahin, was wir heute Morgen gehört haben, dann ist diese Hemmschwelle, es zu tun, nicht ganz so groß, weil, was habe ich gelesen? Gott ist allmächtig und wenn der mich dahin schickt und sagt, mir passiert nichts, dann wird mir auch nichts passieren. Und Gott ist allweise. Der wird also wissen, warum er mich paddel dahin schickt. Na? Obwohl ich gar nicht den Mund kaum aufkrieg. Also es ist einfacher, wenn man weiß, mit wem man es zu tun hat. denke ich mal. Und Glauben muss ja auf etwas beruhen. Glaube muss ja etwas zum Anfassen haben. So ein Hebel, den ich brauche, damit mein Glaube praktisch werden kann. Und das ist, dass ich weiß, wer Gott ist. Und nehmt es mal so ein bisschen als kleine Bibelstunde heute, dass ihr etwas von Gott vielleicht gelernt habt. Aber ihr wisst das sowieso schon alles, ich weiß, von der Sonntagsschule. Amen.